Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Michael, grüß dich auch.
Die brennendste Frage im wahrsten Sinne des Wortes, brennend, ist natürlich, wie hast du die Sonnenfinsternis erlebt? Hast du es dir angeschaut? Hast du auch angestanden, 6 Stunden bevor es losging, an irgendwelchen Optikershops und keiner hatte die Brille mehr und hast dich geprügelt mit den Leuten? Oder wie war deine Geschichte zur Sonnenfinsternis?
Ja, ich habe sie leider gar nicht gesehen. Ich war in einem sehr guten Restaurant zum Essen.
Okay.
Blick auf den Wolfgangsee, die Sonne eher im Rücken. Den See habe ich vorne gesehen und ich habe davon nicht so viel mitbekommen, muss ich gestehen.
Ja.
Also kein großer Hype.
Okay.
Ich habe sie vor 30 Jahren, wann das war, glaube ich, das letzte Mal.
Die 99 oder so. Ja.
Das weiß ich noch. Reit im Winkel war ich da. Also das war wirklich, wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Habe ich auch die Brille gehabt. Hätten wir Jens Spahn als Gesundheitsminister, hätten wir jetzt 3,8 Milliarden Brillen übrig. Ich hätte genügend eingekauft, aber ich hatte erstmal keine mehr und habe mich darum nicht mehr so sehr dafür interessiert. Aber bei der letzten Sonnenfinsternis weiß ich noch, wie die Sonne sich verdunkelt hat und plötzlich alle Vögel aufgehört haben zu zwitschern. Das war schon, war schon ein Erlebnis.
Ich war da, keine Ahnung, ich bin 83 geboren. Ich war da irgendwie 16. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, tatsächlich.
Warst du wahrscheinlich besoffen?
Wahrscheinlich. Mit Behrensen, Apfel oder kleiner Feigling, eins von beiden. Ja, also die Wahrscheinlichkeit war hoch. Aber die Frage ist, warum haben denn da, also da haben wirklich dann die Tiere, das habe ich ganz oft gehört, die sind ruhig geworden.
Ja. Ja. Na klar, der Biorhythmus wird gestört. Die sind auch lichtgesteuert natürlich.
Ja.
Und das hat die sehr verblüfft.
Ja, aber bei uns Menschen ist das ja anders. Wenn die Lichter ausgehen, dann hängen wir am Smartphone.
Ja, so ist es. Blaulicht.
Okay, das heißt, daran kannst du dich gut erinnern. Damals war es ja eine totale Sonnenfinsternis und keine, ich glaube, partielle war das ja, ne? So, wie gesagt, ich komme aus München.
Ja, es kommt darauf an, ich habe aus Post, Fotos von Mallorca bekommen.
Ja.
Von meiner lieben Freundin Simone Solga, die ich herzlich grüßen darf hier an dieser Stelle. Eine tolle Kabarettistin, wir sind noch nicht kennt. Simone Solga, früher die Kanzler-Soufflöse. Die macht tolles Kabarett, nimmt
über
die Woche aufs Korn.
Ja.
Also mit viel Wortwitz und Intelligenz, liebe Simone, weiter so. Gefällt mir sehr gut, was du machst.
Und die hat dir was geschickt zur Sonnenfinsternis, oder?
Genau. Die hat mir Bilder geschickt, wie sie da sich vorbereiten auf Mallorca auf die Sonnenfinsternis.
Genau, da war es ja eine totale Sonnenfinsternis, habe ich auch gesehen auf Social Media. Sieht natürlich schon toll aus. Aber wie gesagt, gestern war kein Thema für dich und vor knapp 30 Jahren, da hast du es dann komplett mitgemacht.
Ja, das habe ich abgespeichert und in 30 Jahren schaue ich wieder.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, jetzt bist du 50, dann 80 wie gesagt.
Ich zähle ab 50 zähle ich rückwärts.
Ja, das ist ja, wissen ja die wenigsten, dass die Uhr rückwärts zählt ab 50. Ja. Ich bin ja auch schon 25.
Ja.
Ich persönlich bin da irgendwie zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das total faszinierend und sage, wow, eine Sonnenfinsternis und mit den Kindern natürlich angeschaut. Dann muss man mal gucken, haben die alle ihre Brillen richtig auf, ne, wenn du zu lang reinguckst und so. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber bei so großen Events, wo alle das Gleiche machen, ich bin ganz ehrlich, seit Corona habe ich da irgendwie, also das will ich überhaupt nicht vergleichen, aber seit Corona, wenn alle das Gleiche machen und alle kaufen irgendwas ein und alle machen das Gleiche, dann ist in mir so ein Ressentiment, dass ich mir irgendwie denke, vielleicht total dumm auch am Ende. War das der Grund, warum du das gar nicht angeschaut hast?
Na, ich bin doch nicht so ein Herdentier. Und wenn ich andere schöne Sachen zu tun habe, dann mache ich die einfach. Und natürlich ist ein astronomisches Ereignis, was es nicht so oft gibt. Aber man konnte es im Fernsehen auch sehen und ich habe Videos bekommen und sowas. Also ich habe schon teilgenommen, ohne wirklich dabei zu sein.
Gut, dein astronomisches Ereignis war auch deine Geburt und da feiert jetzt auch leider noch nicht die ganze Welt, was ich auch frech finde.
Ja, eigentlich unverständlich.
Finde ich auch unverständlich. Dann natürlich diese Woche ein ganz großes Thema, Fauci. Fauci soll privat gewarnt haben, damals als Berater des Präsidenten, Gesundheitsberater des Präsidenten, dass es, ich glaube, im Trimester bei der Schwangerschaft zu Schwangerschaftsabbrüchen kommen könnte bei der Impfung und hat das aber natürlich nicht öffentlich gemacht und öffentlich hieß es, nein, das gibt keine Probleme. Wie schätzt du das ein? Was heißt das für die Gesundheitsbranche?
Du siehst, wie da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Also ich kriege da wirklich einen Hals, ich reg mich im Alter nur noch ungern auf, aber bei solchen Sachen kann ich mich wirklich aufregen. wenn die vorne im Freundeskreis rum erzählen und dann öffentlich genau das Gegenteil behaupten. Mhm. Ob das jetzt der Jens Spahn ist, der vorher sagt, Leihmütter, das geht nicht, und dann zahlt er aber einen in den USA, wo es erlaubt ist, im Gegensatz zu Deutschland. Also diese Doppelmoral, ich habe so ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Und ich muss sagen, da sträuben sich bei mir alle Nackenhaare. Und er hat halt intern gewarnt, seine Verwandten auch, Verwandten, Bekannten, es könnte Schwangerschaftsabbrüche geben. Und nach vorne raus, genau wie der Lauterbach auch, nein, es gibt keine Nebenwirkungen, also nebenwirkungsfrei, quasi, hat Lauterbach gesagt. Also das ist Wahnsinn, was da alles gemacht wurde. Und auch unsere Übersterblichkeit, die fing ja nicht bei Corona an, die fing ja erst mit der Impfung an. Ja. Da erst gab es die Übersterblichkeit. Ja. Und bei uns auch der Geburtenrückgang, nicht mit Corona, sondern erst nach der Impfung. Also genau das Gleiche, was der wohl vor der Fauci intern gewarnt hat, hat man hier auch beobachten können.
Man hat ja manchmal das Gefühl, und ich höre das auch aus meinem Umfeld, da gibt es, also wir haben definitiv eine Zweiklassenmedizin, ja, aber auch vielleicht sogar eine Dreiklassenmedizin. Das heißt, die einen predigen Wasser und saufen Wein. So, Fauci. Das heißt also, öffentlich mache ich Kohle damit, ja, oder bei Jens Spahn und den ganzen Maskendeals war es ja ähnlich. Manche Leute haben so eine Art Insiderhandel und sagen dann, pass mal auf, also ich würde ein bisschen aufpassen, und wenn ihr ein Kind kriegt und impfen, macht das mal lieber, also lasst das mal mit der Impfung. Aber andere lassen sie ins offene Messer rennen. Das ist ja moralisch höchst verwerflich, und trotzdem gehe ich davon aus, dass der wahrscheinlich nicht allzu viel Konsequenzen spüren wird oder dass es zumindest sehr lange dauert und sehr viel Kraft erfordert, bis diese Konsequenzen zutage treten. Das ist ja meistens so. Ja, Lauterbach ist ja auch nach wie vor, der ist ja nicht geschasst.
Leider nicht. Die laufen alle noch frei rum. Der VC hat da im Senat bei der Befragung ja null Antwort gegeben auf die ganzen Sachen, auf die ganzen Fragen. Noch nicht mal, welche Farbe der Teppichboden hat oder welches Datum ist. Hat auf nichts geantwortet. Und der Biden hat ihn auch vorher noch begnadigt, weil er wahrscheinlich wusste, wie viel Dreck er am Stecken hat, der Fauci. Aber ich glaube, diese Begnadigung gilt nicht in allen Staaten der USA. Und für mich wäre es natürlich schön, wenn sie ihn irgendwo vor Gericht ziehen und dass er dann seiner gerechten Strafe zugeführt wird, wie auch Lauterbach und Spahn und so, die alle frei rumlaufen, Drosten, die genau wissen, hier, es wird ihnen nichts passieren. Sie haben dem System gedient und das System schützt sie jetzt. Also da kann man sich auch über das System Gedanken machen, wie korrupt das System ist. Und wie viele Politiker wir haben, die einfach nur Mitläufer sind, die eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was sie tun, aber dann lauthals in den Debatten von der Pandemie der Ungeimpften sprechen und danke, liebe Ungeimpfte, wegen euch haben wir jetzt wieder das und das. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es hat ja nie geschützt vor Übertragung, war auch nie gedacht, vor Übertragung zu schützen, wie der Spahn selber zugegeben hat. Also wie du gesagt hast, Wasser predigen, Wein saufen, das machen die halt.
Das ist symptomatisch.
Sehr, dafür, sehr viele. Ja. Und ich frage mich, warum wir so ein großes Parlament in Deutschland brauchen, das zweitgrößte der Welt nach China. Ich glaube mit 715 Abgeordneten, die wir alle alimentieren, ernähren und dann doch alle mit dem Strom schwimmen. Keiner sagt mal was. Die sind alle so gestreamlined, weil sie genau wissen, wenn sie mal sich aufbäumen würden, dass sie dann weg vom Fenster sind.
Ja. Sie schwimmen mit dem Elektrostrom, vielleicht ganz wichtig noch. Ja, sollte man auch sagen.
Ja. Heute habe ich in Nachrichten kurz gelesen, dass jetzt ein Boom kommt nach Elektroautos. Ja. Der wird wahrscheinlich eher geschrieben, der Boom, weil die Leute, die ich kenne, sowas eher ablehnen.
Aber bevor uns jetzt allen hier die Pumpe geht, weil wir uns aufregen über die Politik, das machst du gerne und ich verstehe das auch, ich mache das ja auch oft, möchte ich mit dir wieder Richtung Gesundheit segeln, und zwar in andere Länder. Da habe ich mir einen Satz rausgesucht, und zwar: eines der wichtigsten Blutdruckmittel der Welt kommt aus dem Gift einer Giftschlange. Ich habe gelesen und ich fand das total spannend, dass aus Schlangengift, und zwar der brasilianischen Lanzenotter, das war 1975 offenbar, Captopril entstanden ist. Das muss offenbar ein Blutdruckmittel gewesen sein, oder ist es immer noch? Das musst du jetzt sagen, aber das war offenbar der Prototyp einer ganzen Medikamentenklasse. Das heißt also, man bedient sich an der Natur, weil die Natur ja schon sehr viel richtig macht, und nutzt es für die Gesundheit. Das finde ich super spannend.
Ja. Also da gibt es ganze Forscherteams, die sowas versuchen zu isolieren aus der Natur, dann zu verändern, herzustellen. Und zwar so, dass man ein R drauf machen kann. Also dass man es patentieren kann. Captopril ist bekanntes Mittel. Ich habe das immer ersetzt durch Arginin beispielsweise oder Homvitensin, egal was wirkt, hat recht. Auch wenn manche denken, dass Homöopathie unnütz ist oder Unsinn ist, weil da praktisch kein Wirkstoff mehr drin ist. Aber die Information scheint irgendwie drin zu sein. Und ich habe so viele Patienten, die mir hinterher geschrieben haben, dass es mit 4 Kapseln, die sie am Tag lutschen, homöopathisch, dass sie gut hinkommen. Mhm. Also ich habe da schon Rückmeldungen und es scheint dann zu funktionieren. Und Homöopathie, manche denken, es ist esoterisch oder so, aber Exoterik und Esoterik, was heilt, hat recht, was hilft, hat recht.
Absolut.
Mir ist das relativ egal, muss ich sagen.
Ja.
Hauptsache es wirkt.
Ja. Du hast ja auch selber mit Heilpraktikern zusammengearbeitet, die auch so arbeiten. Und wie du richtig sagst, also wer heilt, hat recht, glaube ich, ein ganz wichtiger Merksatz.
Ja, manche sagen, das ist ja unwissenschaftlich, weißt du?
Ja.
Aber da bin ich wieder lieber unwissenschaftlich gesund als wissenschaftlich krank.
Das ist eine sehr schöne Conclusio. Ich habe ja auch gelesen zum Beispiel, dass aus dem Amazonas-Pfeilgift Curare,
Curare,
so 1942 steht hier, so eine Art Narkose entstanden ist. Stimmt das?
Ja, ein Relaxanz bei der Narkose. Du musst die Muskeln entspannen bei der Narkose. Mhm. Und dann bekommen die das gespritzt, ein Derivat davon gespritzt, dass die Muskeln weich werden und nicht angespannt bleiben bei der Operation.
Ja.
Dass der Patient nicht unbewusst gegenarbeitet, nicht gegenarbeiten kann.
Okay.
Und Curare ist natürlich ein Mittel, das haben die als Pfeilgift gehabt, die Indios. Ja. Darf man das sagen, Indios?
Ja, jetzt bist du halt gecancelt und rechtsradikal. Ja, okay. Aber sagen kannst du es natürlich.
Ich sag's auch.
Ja. Es war der letzte Tag, an dem ich dich nicht in Haft gesehen habe. Aber schön. Nächstes Mal hast du dann so Gitterstäbe davor, weißt du?
Gut.
Okay, also die Indios.
Aber auch die Pharmaindustrie, die schaut natürlich nach, was macht die Natur und versucht es nachzuempfinden und dann ein patentiertes Präparat draus zu machen.
Ja. Weidenrinde steht hier, Aspirin.
Aspirin,
wurde schon Weidenrinde, 1763 gegen Fieber genutzt. Stimmt das?
Ja, es nutzt gegen Fieber und ist gegen Fieber, blutverdünnend und gegen Schmerzen.
Ja.
Und Fieber, wenn du jetzt 39 Fieber hast, nimmst Aspirin, geht es deutlich runter, das Fieber.
Ja.
Natürlich, wenn du jetzt eine Maltemperatur hast, nimmst Aspirin wegen Schmerzen, dann geht die Temperatur nicht weiter runter. Mhm. Also es wirkt anscheinend nur bei Fieber, nicht bei normaler Temperatur.
Ja, aber es heißt, wie du sagst, also man orientiert sich an der Natur, natürlich versucht dann die Pharma ein R drauf zu machen, um es patentieren zu können. Es muss es irgendwie verändert werden, ne, damit, weil jetzt Vitamin C kann ich ja nicht patentieren, aber ich nehme irgendwas, was funktioniert, verändere es ein bisschen und dann kann ich ja Copyright machen, oder?
So ist es. So ist
ja. Fingerhut ist ja auch
digitales.
Digitales, genau.
Fingerhut, ja. Ein berühmtes Herzmittel. Da gab es früher, es ist viel hat man durch Zufall herausgefunden. Mhm. Und da gab es wohl eine Heilerin von mehreren hundert Jahren, die Wassersüchtige heilen konnte. Wassersüchtig heißt, die Leute haben Wasser eingelagert.
Nur weil ich jetzt zufällig getrunken habe, das ist aber nicht abgesprochen. Ich bin nicht wassersüchtig. Ich möchte das hier öffentlich sagen.
Wenn, dann wäre es eine gesunde Sucht.
Ja.
Aber diese Wassersucht ist eine andere. Das heißt Wassereinlagerung in den Beinen beispielsweise oder in der Lunge. Das kommt dann, wenn das Herz zu schwach ist. Wenn es zu viel venösen Rückstau gibt, das Herz ist zu schwach, das Blut wegzupumpen, dann gibt es diese Wassersucht.
Ja.
Dann hat man es abends, wenn man ganz da gestanden hat, das Wasser in den Beinen. Das kann auch mal Eiweißmangel sein. Es ist relativ häufig sogar. Aber wenn das Herz schwach ist, dann kann auch diese Wassersucht stattfinden, die Wassereinlagerung. Und da hat dieses Digitalis so eine Wirkung aufs Herz gehabt, so eine positive Wirkung, dass wieder kräftiger geschlagen hat und dann nach wenigen Tagen das Wasser aus den Beinen abtransportiert worden ist und verschwunden ist. Digital ist ganz bekannt. Auch Strophantin ist so ein Herzmedikament, wo dann 10-mal das Patent abgelaufen ist, was früher Strophantin war, das Mittel schlechthin. Also die meisten Zuhörer werden zu jung sein, das zu wissen, aber Marianne Koch, kennt ihr vielleicht noch Marianne Koch, eine Schauspielerin, die aber auch Ärztin war. Und die auch so Heimatfilmen hat, die auch Ärztin gespielt. Da war sie Dorfärztin in Neubeuern, kann ich mir genau daran erinnern. Und wenn sie dann gerufen wurde zum Notfall, dann hat sie drüber gebeugt und hat gerufen, Strophantin, Strophantin. Und dann sind die Helfer gekommen und haben Strophantin aufgebrochen und es wurde intravenös gegeben.
Krass.
Das sind die Leute wieder besser drauf gewesen. Also ein tolles Medikament, Strophantin, was bekämpft wird, weil es zu gut ist und nicht mehr patentierbar ist.
Ja, okay. Also Und dann wird gekämpft, beziehungsweise dann kommt die Anwaltsarmee.
Ja.
Okay. Ja, und vor allem ist ja immer so, auch mit einer Überdosis, ne, bei Fingerhut, soweit ich, oder Digitales, ja. wenn du zu viel davon nimmst, wie immer im Leben, dann kannst du ja wieder so. Gefährlich werden.
Es geht bei allem an der therapeutische Breite, mal enger und mal weiter. Und du kannst beim sogar Wasser zu viel trinken. Also das ist zwar sehr hoch, diese therapeutische Breite, aber wenn du jeden Tag 10 Liter trinkst, dann da gehst du auch kaputt. Da schwemmst du alle Salze aus und dann ist es mittelfristig auch nicht gut.
Ja. Dann etwas aus der chinesischen Medizin, und zwar Beifuß. Und zwar steht hier Artemisinin.
Artemisia annularis, einjähriger Beifuß. Sehr bekanntes Präparat auch in der Naturheilkunde, auch gegen Krebs beispielsweise.
Oh, okay.
Ergänzend angewandt.
Aber hier steht Nobelpreis 2015 bis heute weltweite Standardtherapie gegen Malaria auch. Also, und das Ding ist irgendwie basiert auf einem 1600 Jahre alten Rezept.
Ja, also wie gesagt, was man nicht patentieren kann, das wird nicht propagiert.
Ja.
Und was gegen den Mainstream ist, wird auch nicht propagiert. Zum Beispiel, wo wir angefangen haben mit Fauci. Dass er gewarnt hat wegen Schwangerschaftsabbrüchen. Da habe ich in der normalen Presse hier nichts von mitbekommen. Da wird nichts propagiert, nichts wiedergegeben. Da muss man sich schon wirklich selber informieren. Und das ist für mich immer das Interessante. Ich schaue auch Nachrichten, versuche zwar so selten wie möglich, aber ich schaue es auch, um es abzugleichen mit dem, was ich im Hintergrund erfahre und dem, was dann wirklich bei uns im Mainstream bekannt gegeben wird.
Ja.
Nur um zu wissen, früh schon wissen, wie ich abends angelogen werde.
Ja, es ist ja tatsächlich so. Vor allem, ich sage es, es heißt ja nicht mal, dass alles da gelogen ist oder alles falsch ist, aber es ist perspektivisch verzerrt und viele Dinge werden da einfach nicht erwähnt.
Ja, man kann auch Lügen durchweglassen.
Genau, exakt, das meine ich. So, zum Beispiel, wenn du sagst, ja, es gibt wenn du die moderne Medizin als das Allheilmittel propagierst und halt weglässt, dass es halt vielleicht irgendwie auch Pflanzen gibt, die eine ähnliche Wirkung haben, weil du halt sagst, na, dann kann ich die Scheiße nicht mehr verticken.
Praktisch keine Nebenwirkung.
Genau. Dann ist das halt unterlassene Hilfeleistung. Das heißt ja nicht, dass das andere immer schlecht sein muss, weil es auch tendenziell Situationen gibt, wo das vielleicht Sinn macht oder ganz sicher. Sprechen wir auch immer wieder drüber. Aber uns geht es ja auch in diesem Podcast darum, zu zeigen, es gibt eben Alternativen. Und dann muss derjenige sich oder diejenige oder densjenige, muss man ja heutzutage sagen, auch selbst entscheiden, was für ihn oder ens das Richtige ist. Ja. Ja.
Ja. Und da mag ich auch so andere Podcasts, also ich mag nicht nur unseren sehr gerne, sondern Ben Unscripted, weil der zu viele Leute reinholt und das nicht einordnet, nicht den Stempel schon drauf macht, wie wir zu denken haben, sondern das jedem Einzelnen überlässt. Und ich mag ihm wie das freie Denken und diese Einordnung von anderen für mich. Also wenn ich das bemerke, und ich habe da sehr sensible Antennen, wenn ich es bemerke, da stellen sich mir die Nackenhaare auf und dann bin ich schon ziemlich kontra eingestellt, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich. TCM ist ja auch ein sehr spannendes Feld, die traditionelle chinesische Medizin. Also Akupunktur zum Beispiel, weiß ich noch, in meiner Kindheit, da ging das ja dann so los. Ne? Ich bin 83er Jahrgang und da war das dann so, ja okay, also irgendwelche Nadeln da rein und dann soll das irgendwas bringen. Das ist ja inzwischen anders. Also da gibt es ja wirklich, ich weiß nicht, ob es Studien gibt, aber zumindest größere Auswertungen, die eben zeigen, dass es eben auch in einem Blindtest funktioniert. Ja, also das ist nachweislich, funktional. Und vor 20 Jahren hätte man gesagt, das ist ja alles nur Hokuspokus.
Ja, man sieht aber Videos, wie Leute in so Praxen kommen in China, wirklich schmerzgebeugt mit Rückschmerzen, dann bekommen sie 20 Minuten die Nadeln rein und gehen aufrecht wieder raus. Also das ist schon oft verblüffend. Ich habe das früher auch gemacht, Akupunktur, nicht so intensiv. Man muss sich schon wirklich reinarbeiten in die Meridiane und so. Aber war nicht ganz erfolglos, was ich da gemacht habe.
Okay. Hingst du an der Nadel? Heute hingst du anders an der Nadel. Also mit guter James-Bond-Infusion.
Ich bin immer auf der richtigen Seite der Nadel.
Genau, ja. Ja.
Außer wenn ich Infusion bekomme, dann bin ich auch immer auf der falschen Seite der Nadel.
Na, natürlich. Hast du eigentlich schon mal so Nashornpulver geschnupft?
Ja, ich reibe das jeden Morgen auf der Nashornpfeile. Und dann tue ich das morgens ins Müsli rein. Nein, natürlich Unsinn. Das machen die Chinesen, weil das Nashorn halt hart ist. Denken die, es macht andere Sachen auch hart. Und darum gilt es als Aphrodisiakum und Potenzmittel. Natürlich ist Viagra, ist natürlich hanebüchener Unsinn, aber der Glaube versetzt die Berge.
Ja, ja.
Und manchmal macht auch Sachen steif, allein der Glaube.
Ja, vor allem, ich meine, das Problem ist ja auch hier. Auf der einen Seite gibt es viele Dinge, die nachweislich funktionieren. Was weiß ich, zum Beispiel Akupunktur. Und auf der anderen Seite heißt halt, okay, schmier dir irgendwie mit der Nashornpaste irgendwie den Ellbogen ein und was auch immer. Und natürlich spielt auch diese Seite wie die andere mit den Ängsten der Leute. Ne? Weil wenn du irgendwie ein Problem hast und kommst nicht weiter, dann denkst du dir, ey komm, ja, hat mir hier der Kollege Folgendes empfohlen, das klingt ja total bescheuert, aber wenn der Schmerz nur groß genug ist oder das Leid groß genug ist.
Oder die Angst groß genug, die Angst.
Oder die Angst, das ist dann bei der Impfung, ja. Aber wenn, auch ja. Bei der Leid, wenn das Leid groß genug ist, dann sagst du, ey komm, dann versuche ich halt mal diese Therapie, auch wenn das totale Quacksalberei sein mag, ne?
Ja, wie gesagt, wenn das hilft mir ist es egal, wie man zur Heilung kommt. Der Weg ist mir egal, hauptsache das Ziel entscheidet.
Ja. Hast du dich mal so mit Indien, Ayurveda beschäftigt?
Ja, ich habe sogar mal gemacht, so eine Ayurveda-Kur, weil ich möchte alles ausprobieren.
Sehr gut.
Jugend forscht und experimentiert und normalerweise musst du das mindestens 3 Wochen machen. Ich muss gestehen, ich habe nach 2 Wochen abgebrochen. Weil mir das einfach zu langsam war und das sind meist sehr spartanische Hotels irgendwo im Dschungel. Also ich habe nach 14 Tagen hatte ich die Nase voll, muss ich sagen. Natürlich die Massagen, die gemacht werden, die sind angenehm, dieser Stirnguss ist angenehm. Dann eine indische Ärztin hat mich dann vorher untersucht und die hat eine Viertelstunde hat die mir den Puls gefühlt.
Oh.
Hat die Augen geschlossen, hat vor mir gesessen, eine Viertelstunde meinen Puls gefühlt. Und da muss schon sagen, die hat sich da schon mit mir beschäftigt oder versucht auch empathisch vielleicht, was ich vielen Medizinern hier vorwerfe, dass denen die Empathie fehlt. Erstens die Zeit, zweitens die Empathie. Ja. Dass die Zeit fehlt, da können jetzt die Mediziner nicht so viel dafür, das ist das System. Die Empathie, können sie selber was dafür. Und die hatte sowohl Zeit als auch Empathie. Eine ältere Dame, die war bestimmt schon 75. Viel Erfahrung. Und aber ich habe trotzdem nach 14 Tagen habe ich die Nase voll gehabt davon. Obwohl das
also die Nase aber nicht voll von Nashornpulver.
Nicht von Nashornpulver.
Das ist so ganz wichtig.
Von Stirnküssen.
Ah ja, das machen die ja.
Aber die machen Simultanmassage und das also Four-Hands-Massagen.
Ja.
Das glaubt, das liebt jeder von uns.
Ja. Aber du hast gesagt, irgendwie hast du da keinen Zugang gefunden, so richtig.
Ja, kein Zugang. Vor allen Dingen, vielleicht ging es mir vorher schon zu gut.
Ah.
Dass es mir dadurch nicht so viel besser ging.
Ja.
Ja, und dann muss man gucken, was für ein Umfeld habe ich da? Was sind das für Leute? Oft sind das sehr halonierte Menschen, die sehr vergeistigt sind und für das tägliche Leben nicht immer so tauglich sind.
Ja, ja.
Ist natürlich ein großes Vorurteil, aber in dieser Community, in dieser Bubble habe ich mir das öfter gedacht. Was macht die wohl im täglichen Leben? Außer meditieren. Nichts gegen meditieren. Sein Ausgleich, aber nicht das allein Seligmachende, in meinen Augen.
Meditierst du hin und wieder mal? Machst du sowas?
Hin und wieder, also ich sitze bei mir im Garten, ich habe einen Bach, der plätschernd durchläuft und ich setz mich da hin und schließe die Augen und sage immer, dieses Wasser ist vorbeifließende Meditation. Also wie die Gedanken beim Meditieren, soll man keine Gedanken festhalten, Gedanken kommen und gehen. Und wenn du dich aufs Wasser konzentrierst, dann ist es Wasser, was kommt und geht. Und da ist schon mal ein bisschen Vakuum im Kopf für andere Sachen, wo du dich ranhangeln kannst durch einen inneren Dialog und dann vielleicht wegkommst von der Meditation. Also für mich ist Wasser sehr, sehr, sehr schön, beruhigend.
Ja.
Ich mag es sehr gerne. Ja. Und ich habe das Glück, dass es mitten durch meinen Garten fließt.
Das ist aber tatsächlich eine Sache, die so einfach auch wieder ist, ne, weil man muss jetzt da keinen Kurs belegen oder sich irgendwas kaufen, sondern und natürlich jetzt hast du sicherlich auch die privilegierte Situation, einen Bach in deinem Garten zu haben. Das haben jetzt wahrscheinlich nicht die allermeisten und dennoch würde ich jetzt behaupten, hat jeder die Möglichkeit irgendwie in die Natur zu gehen, zu einem Bach zu gehen, dann ist vielleicht der Aufwand ein Ticken höher, aber ich aus meiner Erfahrung, was die Natur einem zurückgibt. Außer natürlich, man geht zum Eibsee. Das sollte man nicht machen, weil der ist inzwischen völlig überlaufen. Ich weiß nicht, was ich dir bezahlen müsste, dass du überhaupt zu einem Eibsee gehst mit 10.000 Influencer-Touristen, die jeden Winkel fotografieren. Aber das würdest du nicht machen, oder?
Nein, da gehe ich auf den Berg, da bin ich ganz alleine. Und da geht es mir wirklich gut. Und da ist es auch kühl. Und ab und zu gibt es Bergbäche, also kristallklare Bergbäche. Kann man sich abkühlen. Zurzeit ist ziemlich tote Hose in den Bächen, weil es wenig geregnet hat. Aber so ein kleines Rinnsal ist immer noch da. Da habe ich neulich getrunken, habe nichts zu trinken dabei gehabt. Und das ist natürlich das beste Wasser.
Aber hast du das nicht gefiltert? Dann musst du doch morgen tot sein.
Ja, ich bin aber heute noch nicht tot. Das war schon vorgestern.
Oh, hast du noch ein, zwei Tage?
Ich trinke da oft raus und oft anscheinend ist mein System dran gewöhnt. Und ich propagiere ja auch immer in den Seminaren, um das eigene Immunsystem zu boostern, mal einen Schluck aus der Pfütze zu nehmen. Also meine ich sprichwörtlich, also wörtlich ein Schluck aus der Pfütze. Neue Prinzip der Schluckimpfung. Weil jedes Tier trinkt draußen nur die Krönung der Schöpfung. Der Mensch meint, es müsste aus der Flasche kommen mit Kronverschluss oder er müsste aus dem Hahn kommen mit Chlor drin. Und ich wohne hier auch in einem Haus mit eigener Quelle und ich bin der Erste, der überhaupt eine Wasserleitung hingelegt hat. Früher haben sich die aus der eigenen Quelle versorgt, aber ich habe gedacht, bei meinen medizinischen Geräten, die ich damals noch hatte und so weiter, da brauche ich doch etwas Wasser, vielleicht von stabiler Qualität. Und keine Verstopfung. Manchmal kommt nämlich Sand mitgekommen mit der Quelle.
Ja.
Aber sie sind 250 Jahre sind die ausgekommen in diesem Haus, vor meiner Zeit, ja, ohne Wasseranschluss.
Ja, weil ich sehe das gerade so schon irgendwie, Helikoptermütter und das Kind ist irgendwie, hat nur den Finger in der Pfütze, nimmt ihn in den Mund und die rasten ja schon völlig aus.
Ja, ja. Also ich würde es unterstützen und sagen weiter so, du hast 10 Finger. Mit jedem Finger einmal.
Ja, also wie du halt sagst, man schult ein bisschen das Immunsystem. Vielleicht sollte man es nicht, wenn die Pfütze direkt neben dem Ganges ist, sollte man es jetzt, wobei heute kriegen es auch die Inder so ab, ne? Das wollen wir auch nicht. Wir müssen jetzt auch mal andere Nationalitäten dran kriegen, damit es fair bleibt. Immer
die Japaner.
Ja, oder Österreicher und, ne, weißt du? Ja, nee, aber ist natürlich richtig, was du sagst mit dieser Impfung des eigenen Immunsystems mit Dreck. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir heutzutage gar nicht mehr machen, weil wir in so einer Sakrotan-Gesellschaft leben, ne?
Ja, also früher haben die Kinder in den 70er Jahren noch 5 Impfungen bekommen, heute kriegen sie, bis sie in die Schule kommen, 30 Impfungen. Und werden dadurch, du wirst lachen, nicht gesünder, sondern viel mehr atopische Erkrankungen, viel mehr Asthma, Allergien, Neurodermitis und so. Das findest du bei geimpften Kindern viel, viel, viel häufiger als bei ungeimpften Kindern.
Ja. Wir gehen wieder zurück in die Naturheilkunde und wir reisen nach Afrika. Du bist ja auch schon öfter mal da gewesen. Du hast ja selber schon auch erzählt. Du hast ja auch da gewisse Wurzeln. Was Wurzeln angeht, was für eine schöne Überleitung, gibt es ja auch diese Teufelskralle. Und die soll ja auch, oder die hilft ja auch bei zum Beispiel Rücken- und Gelenkschmerzen. Ja, hast du die schon mal, eine direkt ausgegraben irgendwo?
Na, habe ich nicht. Ich habe es, muss ich gestehen, noch nicht benutzt.
Ja.
Vielleicht hatte ich nie Bedarf.
Ja.
Aber ich bin, wie gesagt, viel in Afrika, bin viel im Busch, viel in der Natur. Und die Afrikaner haben einen ganz anderen Zugang zur Medizin, einen mehr beseelten Zugang zur Medizin. Die misstrauen auch der westlichen Medizin.
Mhm.
Die meisten haben sich nicht impfen lassen bei Corona, weil sie der westlichen Medizin misstrauen. Der Bill Gates wollte ja 7 Milliarden Menschen impfen. Und dann Afrika hat er sich aber richtig die Zähne ausgebissen, weil die Leute dem einfach nicht vertraut haben. Natürlich haben die auch sehr viel Gedanken, die einfach falsch sind. Du musst das und das machen, wenn du eine Krankheit hast, dann geht die Krankheit weg. Das stimmt einfach nicht. Aber ich wollte es, bei AIDS-Patienten ist das so. Das möchte ich jetzt gar nicht laut sagen. Das ist was da empfohlen wird in Afrika.
Okay.
Das ist natürlich alles hanebüchener Unsinn. Das möchte ich gar nicht reinbringen in die Köpfe der Menschen. Also da ist viel, viel falsch im Kopf. Aber manchmal haben sie auch die richtigen Sachen. Also genau. Naturverstand, also Hausverstand und Naturverständnis im Kopf.
Ja.
Aber es ist alles sehr, sehr viel beseelter und
In Afrika würden die aber sagen, sag mal, die in Europa sind ja völlig behämmert, die ballern sich da Statine ohne Ende rein und anstatt irgendwas an ihrem Leben zu ändern. Ne? Also wie gesagt, die Ambivalenz hat ja jedes Land, was sowas angeht.
Ja. Ja. Und die Leute, die halt sehr natürlich leben, die sind natürlich auch viel gesünder als die in afrikanischen Großstädten.
Ja, ja. Oder Teebaumöl hier zum Beispiel, lese ich gerade in Australien, der Aborigines, ja, heute belegt antimikrobiell, weltweit in Hautprodukten drin. Ja, also dieses natürliche Wissen, das ursprüngliche Wissen, das auch zu nutzen.
Ja. Und das wird da zum Beispiel Arnika. Arnika wächst bei uns. Aus Arnika kannst du eine Heilsalbe machen. Und das wird versucht zu verdrängen, weil Arnika, wie gesagt, nicht patentierbar ist. Und auch wenn du so eine Salbe mit Arnika machst und du willst eine Indikation ausgeben, hilft für bessere Wundheilung. Wenn du sowas sagen möchtest, ein Heilversprechen geben möchtest, dann musst du klinische Studien machen, die Millionen kosten. Und das für ein Naturprodukt lohnt sich das nicht, weil die Marge nicht so groß ist darauf. Wenn du ein Medikament machst, da sind oft Margen von mehreren 1000% drauf. Da lohnt sich das. Da wird auch wahnsinnig viel Marketing hinterher gemacht, damit es auch gut verkauft wird. Also da wird viel mehr Geld ins Marketing gesteckt als in die Entwicklung. Natürlich kosten die Studien erst einmal.
Ja.
Und dann danach aber holen die sich alles 10-fach, 100-fach holen die sich das zurück.
Weil du vorhin gesagt hast, Japan, was ich hier raus recherchiert habe.
Da gibt es diese Blue Zones, diese Gegenden, das sind Inseln beispielsweise in Japan, wo es sehr viele Hundertjährige gibt. Menschen, die deutlich über 100 Jahre alt sind. Und die machen halt irgendwas richtig. Und interessant wäre es mal hinzufahren und zu gucken, hinzureisen, wie die das machen. Also man weiß mittlerweile, dass sie sehr viel frischen Fisch essen, dass sie sehr viel Gemüse essen. Und das scheint anscheinend nicht ganz verkehrt zu sein.
Vor allem, wenn das stimmt, ist in Japan die traditionelle Kräutermedizin wirklich ins System integriert. Und zwar seit 1967 wird da sehr viel oder fast alles von der Krankenkasse erstattet. Heißt, da hat man das ja erkannt, zum Beispiel auch beim Thema Waldbaden. Soweit ich informiert bin, ist das auch anerkannt in Japan, dass das etwas für die Gesundheit bringt. Das wäre hier noch undenkbar, oder?
Ja, aber es ist Gott sei Dank kostenlos, auch hier kostenlos. Brauchst keinen Krankenschein dafür.
Nein, das stimmt. Nein, ich meine jetzt nicht das Waldbaden per se, aber soweit ich das verstanden habe, dass du einen Kurs machst.
Das wird halt bei uns keiner propagieren, wenn hinterher nichts verdient wird.
Ja.
Und vielleicht sind die Japaner da etwas zurückhaltender oder nicht so kommerziell, ich weiß es nicht.
Ja.
Es gibt auch in Bhutan gibt es ein Glücksministerium.
Oh.
Also da kümmern sich die Menschen, also die Regierung kümmert sich ums Glück der Menschen.
Ja.
Das tut bei uns keiner. Ganz im Gegenteil. Also das gibt andere Länder, andere Sitten und die haben vielleicht andere Sachen im Fokus als wir. Und darum reise ich auch so gerne, um ein bisschen zu gucken, was legen die für einen Fokus auch auf Medizin, auf Gesundheit. Was machen die oft anders, als wir das machen?
Und welches Land hat dich vielleicht bislang am meisten fasziniert? Egal, ob du da warst oder ob du das vielleicht mal gelesen hast. Gibt es so ein Land, wo du sagst, Mensch, wie die das machen mit der Gesundheit, das fasziniert dich?
Ach, es gibt viele Länder, die mich faszinieren, wegen der Gesundheit vielleicht nicht zwingend. Ich bin sehr viel.
Also nicht die schönsten Strände jetzt, das meine ich jetzt nicht.
Ja, eben. Also ich bin viel in Thailand, was mich begeistern, berühren die lustigen Menschen. Also du brauchst nicht viel, um Thai zum Lachen zu bringen. Ich spreche so ein paar Brocken und dann freuen sie sich natürlich, wenn du ein bisschen in der Sprache sprichst. Also die lachen sehr schnell und sehr gerne. Dieses Buddhistische, die kennen eigentlich keinen Neid. Also die freuen sich eher mit dir oder also das hat mich immer so begeistert. Und dann haben sehr gutes Essen, tolle Landschaft, gutes Essen, gesundes Essen. Das wird nicht lange prozessiert. Das wird halt im Wok halt mal ganz kurz angebraten, angedünstet und bleibt noch viel, viel Inhaltsstoff übrig beim Thai-Essen. Das ist natürlich auch sehr gesund. Dann die Schärfe, ich liebe die Schärfe. Also in Thailand kannst du an jeder Straßenecke gesund essen, frisch essen. Diesen Som Tam Thai, das ist Papaya-Salat, der wird gemacht aus der Gemüse-Papaya. Das ist die gleiche Papaya, die es bei uns zu kaufen gibt als Frucht. Aber die gleiche Papaya früher geerntet, unreif geerntet, dann ist sie ein bisschen wie eine Gurke und daraus wird der Salat gemacht. Und dann bestelle ich immer Som Tam Thai Preksamit Krab. Also du sagst, wie viel Chilis reinkommen in deinen Salat. Das wird für den einzelnen Menschen immer wieder frisch zubereitet. Also ich liebe das. Som Tam Thai, Preksamit Krab.
Also du machst das, also erstens sprichst du es ja fast fließend und zweitens, wie scharf magst du, also auf der Scoville-Skala, die gibt's ja, ne? Die definiert ja die Schärfe. Ja. Bist du einer, der so richtig reindrückt? Also brauchst du diese...
Ich drück schon rein, ja.
Ja.
Die Thais, die steigern ja nicht scharf, schärf am schärfsten. Die verdoppelt das Wort. Also Pet heißt scharf. Und wenn du Pet sagst, dann kriegst du scharf. Und wenn du sagst My Pet, dann kriegst du es nicht scharf. Weil Pet, ich bestell mal Pet, dann schauen sie erstmal ungläubig an. Dann ein Farang, eine Langnase, also Europäer, Farang, der Pet isst und dann Pet isst. Und dann kommen sie mal aus der Küche raus und sagen, hihihi. Da lachen sie, wenn ich das dann wirklich esse, was die zubereitet haben.
Und die wetten dann wahrscheinlich, so wie bei Sportwetten.
Manche Thais sagen, sie können so scharf nicht essen. Und die ersten Male dachte ich auch, das übertüncht jeden Geschmack, stimmt aber nicht. Also ist das, ich habe mich ins Thai-Essen verliebt, in einem Hotel in Bangkok habe ich abends an einer Bar so eine Suppe bestellt. Und da, die war halt so scharf, dachte ich, eine Unverschämtheit zu scharf. Aber dann hat die doch so gut geschmeckt, dass ich weitergegessen habe. Dann irgendwie gewöhnt man sich dran. Und das scheint auch sehr gesund zu sein und tötet natürlich Bakterien und sowas ab. Diese Schärfe, die haben ja oft keine Kühlschränke. Und mir ist da nie was passiert. Und da schreiben mich oft besorgte Menschen an, die fahren nach Thailand und so, welche Impfung sie machen sollen. Und die Kinder, ob sie die gegen Tollwut impfen lassen sollen wegen dem Thailand-Urlaub. Also die haben da oft Bedenken, die völlig überflüssig sind. Und man muss sich sowieso jedem Kind beibringen, sich fremden Hunden fernzuhalten. Auch hier, bei uns gibt es keine Tollwut, gibt es sie nicht. Auch im Wald, Füchse und so, die haben keine Tollwut mehr, bei uns ist sie ausgestorben. Aber auch in anderen Ländern, egal wo man ist, man sollte seine Kinder so erziehen, dass die niemals einen fremden Hund anfassen. Und wenn sie anfassen, erst fragen müssen, ob sie es dürfen oder nicht. Es gibt ja Kinder, die wachsen mit den Hunden auf oder die haben keine Berührungsängste, was eigentlich schön und gut ist. Aber trotzdem ist es fremder Hund immer tabu, weil man weiß nie als Fremder, wie der reagiert.
Ich kenne das selber noch. Ich bin damals, das war vor 20 Jahren, da war es noch kein Influencer Paradise nach Bali geflogen. So Work and Travel, was man damals gemacht hat, Australien und dann war, glaube ich, genau Indonesien dran davor. Und ich habe mir da halt wirklich so Malaria-Tabletten vorher reingeballert und zwar wirklich so eine komplette Packung, einfach so als Prophylaxe. Aber ich war da auch völlig durch. Also das hat mich völlig kaputt gemacht, aber ich hatte so Schiss, dass mich irgend so eine Malaria-Fliege sticht. Aber ja, was die Angst halt mit den Leuten macht, ne?
Im Februar war ich in Mosambik, in einem Malaria-Gebiet und habe auch mit den Leuten gesprochen, die da wohnen. Da nimmt keiner da was, keiner. Weil wenn du diese Mittel langfristig nimmst, machst du die Leber kaputt. Also treibst den Teufel mit dem Belzebub aus. Und wenn die Malaria haben, dann haben die ein Mittel, Dreierkombination, dann ist das nach einer Woche wieder weg. Also das wird nur hier bei uns propagiert und hier fahren die Leute 14 Tage auf Safari irgendwo hin und nehmen dann die ganze Flöte rauf und runter, fahren sie da, Lariam und so. Und wichtig aber für Reisende.
Und ReisendInnen, im Innen und Außen.
Für Reisende, ja. Was viele nicht wissen, gerade in Malaria-Gebieten, dass die erstens kommen die Anopheles-Mücken, die kommen nachts in Dämmerung raus und darum immer langärmlich Sachen anziehen in der Dämmerung und auf die Kleidung Repellents aufsprühen. Also irgendwelche Präparate, die die Mücken abwehren. Und dann wichtig, es gibt ja viele Toiletten auch bei den Lodges, die im Freien sind. Also sichtgeschützt, aber im Freien. Und da sollte man ein Spray in diesen Gießring der Toilette, es steht auf vielen Toiletten, Doom heißt das, D-O-O-M, so ein Spray, da geht man durch die Toilette
der Name
unter
ist Programm,
den Spülring, wo das Wasser rauskommt. Nicht, dass du dich draufsetzt mit nacktem Hintern und dann kommen die Anopheles-Mücken und stechen dir von hinten rein, wo du es nicht siehst.
Ja, aber du musst ja jedes Mal da jede Schüssel hoch und da runter sprühen, das machst du dann wirklich.
Wenn das was dasteht, mache ich schon, ja.
Ja. Ja, ja und wenn du einmal nicht dran denkst, weißt du, setz dich hin, du hast
ja, also es ist ja nicht, ja, ja. Und wenn es ist, Kismet ist halt, das Leben birgt Risiken, das ist halt einfach so.
Das ist ein sehr wahrer Satz, ja.
Ja, ja. Das stimmt. Und ich habe mich da nie verrückt machen lassen und es ist auch nie was passiert. Ich war mit meinen Kindern, als sie klein waren, war ich oft in Afrika mit den Kindern auch so Safaris gemacht. Und ich habe jedes Kind ohne Mückenstich wieder nach Hause gebracht. Auch in Malaria-Gebieten.
Und die waren aber nicht in so einem Schutzanzug komplett durchgängig.
Ja, aber du musst an der Dämmerung einfach ein bisschen aufpassen und dann langärmlich anziehen und so weiter. Und dann noch Repellents drauf und dann hast du in der Regel aus deiner Ruhe.
Also ein bisschen mit der Natur arbeiten, anstatt gegen sie.
Immer so, immer richtig.
Ja. Machst du das dein Leben lang schon so? Ist eine rhetorische Frage natürlich.
Ja, ich bin immer schon sehr reiselustig gewesen. Schon mit 15, 16 hat mich nichts zu Hause gehalten, sobald ich Urlaub hatte oder so. Bin ich mit dem Fahrrad gefahren, später dann hatte ich so ein Moped mit 50 Kubik. Da habe ich mich mit 16 schon draufgesetzt und bin gefahren, soweit es ging. Zwei Takter, dann hinter Motorrad. Da bin ich bis Istanbul und so weiter, bin ich dann mit dem Motorrad gefahren. Was? Also es war schon toll, also reiselustig war ich schon immer.
Ja.
Unternehmungslustig und ja, habe da einiges von der Welt gesehen mit dem größten Vergnügen. Macht mir immer noch sehr viel Spaß.
Gibt es noch Länder, wo du sagst, komm, scheiß drauf, da will ich hin, habe ich noch nie gemacht, aber das reizt mich, hat aber halt bislang noch nicht geklappt.
Ja, mir fehlt noch Australien.
Oh, da warst du noch nicht in Australien?
Da war ich noch nicht, ne?
Da war ich sogar
schon. Ich war schon eine Weile als Schiffsarzt unterwegs.
Ja.
Und da habe ich sehr viel Häfen angesteuert auf der ganzen Welt.
Ja.
Aber leider oder nie Australien. Das fehlt mir noch und es ist halt ein Ritt, wenn du hinfliegst. Da musst du 4-6 Wochen musst du planen, damit es jetzt überhaupt lohnt. Und da habe ich oft zu wenig Zeit gehabt mit Seminaren und Vorträgen und so weiter, dass ich en bloc mal so lange Zeit hatte. Aber ich glaube, die Zeit werde ich mir jetzt mal nehmen.
Du, ich denke mir gerade, vielleicht ist es auch eine schöne Idee. Also du kannst natürlich auch sagen, du hast da, lass mich alle in Ruhe. Aber du reist zu den Aborigines und man guckt da mal so ein bisschen kamerabegleitend, was die so eigentlich mit Gesundheit im Schilde führen, wie die alternative Medizin voranbringen, ja. Also gerade die Aborigines, die vielleicht jetzt nicht mit einer Alkoholflasche irgendwo sitzen, sondern die es ja sicher auch gibt, die eben sagen, hey, das ist verschüttetes Wissen, da machen wir doch eine kleine Doku vielleicht.
Ja, wäre hochinteressant, würde mich wirklich reizen, sowas zu machen.
Schon, oder? Ja, glaube ich ja. Nämlich auch. Ich stelle mir das so richtig vor, dass du in solche Reservate gehst und die haben ja so viel Wissen, von denen wir keine Ahnung haben. Und das auch ein bisschen zu konservieren.
Du musst nur erstmal deren Vertrauen gewinnen, dass sie das Wissen auch teilen mit dir.
Ja, einfach eine Flasche Jim Beam. Kleiner Spaß. So, jetzt kriege ich hier einen Shitstorm. Nein. Nein, aber ich finde das tatsächlich spannend. Ich war selber in Australien und mich hat das fasziniert. Klar,
Warst du da, ja?
Ich war da, aber mit 20 war das, dieses Work and Travel. Auf einer Bananenplantage habe ich gearbeitet. Ich habe es 3 Tage ausgehalten. Es war eine wilde Zeit, aber eine coole Zeit. Aber diese Aborigines finde ich hochspannend, weil natürlich ist das, muss man ja ehrlicherweise sagen, todtraurig, was da passiert ist. Ja, also denen gehört das Land.
Auch in Afrika, in Amerika mit Indianern.
Genau, die werden
die
dann
stehen von Supermärkten und betteln dich an und so. Also das,
dann werden die wegkolonialisiert von den Briten und dass die dann in den Alkohol flüchten, ne? Also das kann man ja ganz traurig und da können die auch nichts dafür. Und
die vertragen es auch nicht so gut. Indianer vertragen das Feuerwasser nicht so gut.
Du, wenn dir dann Land weggenommen wird, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass du dann so reagierst. Also aber ich glaube, da ist so viel Wissen bei diesen tollen Menschen noch, dass vielleicht auch irgendwann mal verloren geht und vielleicht wäre es echt eine Idee, da mal hinzugehen, gerade du als Arzt, mal begleitet mit der Kamera, um dieses ganze Wissen zu konservieren und
also
nochmal aufzunehmen.
Wir planen jetzt einen Trip zusammen, wir fliegen dahin zusammen.
Ja, auf geht's nach Australien und lass uns die verborgenen Schätze ausheben, ja, finde ich doch spannend. Ja.
Ich bin dabei.
Sehr gut. Wenn ihr sowas spannend fändet, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein.
Fliegt ihr einfach mit.
Oder ihr fliegt alle mit. Genau, wir machen so ein Riesenevent.
Wir haben mal ein Flugzeug voll.
Ja, eine Million. Es müsste halt eine große Boeing sein. Du hast ja 1 Million Follower. Müsste relativ groß sein. Ja, die aktuellen Boeings, ich weiß nicht, was die fassen, aber 1 Million ist es noch nicht.
Ja, wenn wir einen Flieger voll kriegen, das wäre schon super.
Denke ich auch. Ja, das finde ich auch gut. Das ist doch mal ein Plan. Ich glaube, das lass man einfach mal so stehen. Da werden wir jetzt mal ausarbeiten, wie wir das machen. Und ihr schreibt, wie gesagt, alle in die Kommentare, ob ihr da dabei seid. Ja, Tickets gibt's natürlich dann auf spitzbart.com. Und wie gesagt.
Ich lade alle ein.
Genau, geht alles auf Michael, natürlich, klar. Er zahlt die Party. Also ich gehe nur mit und filme, ne? So, jetzt haben wir das auch offiziell auf YouTube, dass du so von einer Klagewelle überrollt wirst. Ja, dass 1 Million Follower sagen. Der Spitzbart hat aber gesagt, er lädt mich ein nach. Wir fliegen auch noch Weihnachten, dann ist es besonders günstig. Ja.
Business kostet eh nicht viel.
Ja, natürlich. Ja, also Business ist Minimum für deine Follower, ne? Ja. Damit du schon weißt, was auf dich zukommt. Michael, vielen lieben Dank. Das war doch sehr spannend. Und was machst du heute noch so, wenn du die Leute mal an deinem Alltag teilhaben lässt? Was ist der Plan? Bisschen Natur, Garteln, Sport?
Ja, ich muss gestehen, habe heute noch keine Runde mit dem Hund gedreht. Ich fahre morgens immer so 10 Kilometer Fahrrad. Ich habe einen sehr energievollen Hund und der so 10 Kilometer braucht er am Tag. Dann ist er aber für den Rest des Tages entschärft.
Ja, okay.
Dann muss ich Garten gießen heute und dann heute Abend habe ich Einladung zum Essen im sehr schönen Lokal.
Schön.
Hoch über dem Mondsee mit herrlicher Ausblick auf die Drachenwand.
Herrlich.
treffe ich nette Leute. Ich freue mich jetzt schon.
Wunderbar. Das klingt gut.
Und wird ein schöner Tag.
Und ein bisschen dem Bach noch zuhören.
Auf das auf jeden Fall.
Genau.
Es plätschert die Mühle am rauschenden Bach.
Oh, ich kann jetzt nicht den Autor nennen. So gut war ich nicht in Deutsch.
Ja, genau.
Aber du schon wahrscheinlich.
Ist das Hoffmannszahl? Ich weiß es
nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe mich da auch durchgemogelt.
Schreib es in die Kommentare. Ich lerne immer gerne dazu.
Ich habe mich doch auch nur durchgemogelt durch alles. Michael, tausend Dank dir. Vielen Dank. Und einen wundervollen Tag. Dann ein schönes Dinner am Mondsee. Und wir hören uns.
Vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute. Schönen Tag
euch. Bis dann. Ciao.
Ciao.